Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel. Ich freue mich, dass ich Sie heute zu einer Premiere begrüßen darf. Sie wissen, dass wir uns in jeder Folge unseres Podcasts einem bestimmten Thema widmen. Das brechen wir mit dem heutigen Tag auf. Denn wir haben ein Thema, das so umfangreich ist, dass wir es Ihnen gerne in einzelnen Häppchen servieren möchten. Und zwar HVO 100. Ein Treibstoff, der in vielen Fällen anstelle von Diesel getankt werden kann. Nur, dass er nicht aus fossilen Rohstoffen hergestellt wird und damit einige Vorteile mit sich bringt. Wir haben dieses Thema auf 4 Podcasts aufgeteilt und dem Ganzen den Titel Alles Wissen HVO 100 gegeben. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich nicht nur die Verkehrsrundschau, sondern auch das finnische Unternehmen Neste, was bereits heute mehrere Millionen Liter von HVO auf den Markt bringt. Sie haben zur ersten Episode eingeschaltet, in der wir Ihnen alle wichtigen Basics rund um das Thema HVO 100 vermitteln wollen. Ich begrüße meinen Gesprächspartner heute, Jörg Hübeler. Er ist Leiter der Marktentwicklung für Europa und Asien-Pazifik in der Geschäftseinheit Renewable Road Transport bei Neste. Hallo Herr Hübeler.
Hallo Hübeler, ich grüße Sie.
Herr Hübeler, fangen wir bei den Grundlagen an. Was ist HVO 100 und wie wird der Kraftstoff hergestellt?
Ja, wir nennen unseren HVO 100 Kraftstoff Neste My Renewable Diesel. Und letztendlich bedienen wir uns hier einem Vorprozess aus der Natur, der Photosynthese, da der Großteil der Rohstoffe, aus denen wir den Kraftstoff herstellen, Abfall und Reststoffe sind, die CO2-gebunden aus der Atmosphäre bereits in den Abfall und Reststoffen enthalten. Diese Rohstoffe nutzen wir im Prinzip über einen Hydrierung- und Isomerisierungsprozess, um letztendlich die ideale Kohlenwasserstoffkette zu designen, um damit eine optimale Verbrennung zu erzielen. Das führt dazu, dass in unserem Kraftstoff zum Beispiel keine Aromaten enthalten sind. Das sind fossile Verunreinigungen, die Ruß verursachen in der Verbrennung. Und wenn Sie HVO verbrennen sehen, werden Sie feststellen, dass viel weniger Rußpartikel emittiert werden, was einfach zu einer sauberen Verbrennung führt.
Das heißt, hinten aus dem Auspuff kommt auch weniger Dreck raus?
Aus dem Auspuff kommt in Abhängigkeit von der Abgasnachbehandlung, die in dem Fahrzeug verbaut ist, weniger Dreck raus. Es führt aber auch dazu, dass zum Beispiel Dieselpartikelfilter in den modernen Fahrzeugen weniger regenerieren müssen.
Vor allem der Transportsektor setzt da ja große Hoffnung in HVO 100. Warum benötigen Logistikunternehmen HVO 100? Also welche Vorteile bietet HVO 100 den Logistikunternehmen?
Nun ja, sehen Sie, das ist eine Lösung, die sofort einsetzbar ist. Das ist kein Invest notwendig im Hinsicht auf das Umrüsten der Zugmaschinen, auf das Umrüsten der Infrastruktur hinsichtlich der Tankauslegung. Viele Logistiker arbeiten auch mit Hoftankstellen. Da ist keinerlei Umrüstung notwendig. Was wir empfehlen ist, wenn auf HVO 100 umgestellt wird, ist, dass eine Tankreinigung vorher stattfindet, um die Sedimente, die in dem Dieseltank sich befinden, vorher entfernt werden. Und dann ist es eigentlich innerhalb von ein paar Minuten geschehen. Sie tanken einfach HVO 100 Kraftstoff und sind fertig mit der Umstellung, was dazu führt, dass Sie halt keinerlei Aufwendungen in Hinsicht in Investitionen und auch in Risiko haben. Wenn HVO 100 mal nicht verfügbar sein sollte, ist es auch problemlos möglich, wieder zurück auf Dieselkraftstoff zu wechseln. Das heißt, es ist einfach eine völlig risikofreie Umstellung. Es kann sofort als verfügbare Lösung genutzt werden, um 90% CO2-Emissionen zu sparen mit der bestehenden Infrastruktur. Es ist weitestgehend für alle Dieselmotoren geeignet und Sie haben die maximale Flexibilität. Und das ist gerade in der Transportbranche, die natürlich extrem termingetrieben ist und Flexibilität natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil ist, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, warum wir HVO 100 hier als sofortige Lösung sehen.
Also absolut praktikabel und sofort einsetzbar. Und Sie haben ja auch schon gesagt, bei Neste heißt der Kraftstoff Neste My Renewable Diesel. Mhm. Europaweit gibt es ja auch andere Hersteller von HVO. Unterscheiden sich die HVO-Kraftstoffe untereinander oder sind die im Grunde genommen alle gleich?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ich kann an der Stelle hier natürlich nur für unser Produkt sprechen, was unser Produkt ausmacht, aber was eine ganz wichtige Geschichte ist, ist, dass wir darauf achten müssen, wenn wir Kraftstoffe wie HVO 100 vergleichen, dass wir nicht nur die Spezifikation vergleichen, sondern auch wirklich das Nachhaltigkeitskriterium vergleichen. Und hier ist es so, dass Neste sich transformiert hat von einem lokalen finnischen Ölkonzern hin zum weltweiten Führer für nachhaltige Lösungen. Und wir investieren massiv in das Thema, auch sicherzustellen, dass der Rohstoff, den wir kaufen, über den Raffinerieprozess bis zu unserem Kunden hin wirklich nachhaltig ist. Wir begleiten das über massive Auditaktivitäten von unserer Seite, die über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgehen. Wir haben im letzten Jahr allein 154 Audits bei unseren Sublieferanten durchgeführt. Und wir legen wirklich Wert darauf, dass das, was wir zur Verfügung stellen, auch wirklich nachhaltig ist. Und das ist ein Stück weit ein Paradigmenwechsel, der hier stattfindet beim Kraftstoffeinkauf. In der Vergangenheit wurde Commodity-Einkauf betrieben und der Kraftstoff war der Kraftstoff. Da gab es keine großen Unterschiede. Und hier, wenn wir wirklich Äpfel mit Äpfel vergleichen müssen, müssen wir schauen, was ist das, der Nachhaltigkeitswert und wie wird der dokumentiert, wie wird wirklich sichergestellt, dass der Kraftstoff in dem Fall auch wirklich nachhaltig ist. Und dafür haben wir uns entschieden, Sie hatten es eben gesagt, Neste Mai steht für My Choice, meine Entscheidung, auch hier was Positives für die Umwelt zu bewirken. Und damit möchten wir den Kunden halt eine Orientierung geben, auch die richtige Wahl zu treffen.
Und gerade das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch für die Kunden, für Transportunternehmen zum Beispiel, eine Riesenchance, bei HVO 100 da brutal viel an CO2-Emissionen einzusparen. Wie geht man als Flottenverantwortlicher diesen Schritt am besten an? Worauf muss man da achten?
Grundsätzlich ist ganz wichtig, dass wir in Deutschland jetzt die uneingeschränkte Zulassung für den Kraftstoff bekommen. Bis dato haben wir uns in einer Grauzone bewegt. Das heißt, wir konnten den Kraftstoff zum Beispiel auf der Schiene oder auf Baustellenbereichen anwenden. Der Stadtbus konnte den Kraftstoff anwenden. Der Intercity-Bus konnte ihn nicht anwenden. Das heißt, die Regulatorik ist hier sehr schwierig gewesen in Deutschland. Deswegen begrüßen wir jetzt, dass im April hoffentlich final der Kraftstoff zur öffentlichen Verwendung freigegeben wird. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann grundsätzlich, dass der Kraftstoff bereits jetzt schon über unsere Vertriebspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, verfügbar ist. Die bringen den Kraftstoff nach Hause. Wird auch die Möglichkeit geben, den an Tankstellen einzusetzen. Das heißt, es ist eigentlich als Flottenverantwortlicher nicht viel zu tun, außer den Kraftstoff ausfindig zu machen und entsprechend in die Logistikroute einzubauen.
Gibt es da schon einen Fahrplan, dass sobald die Entscheidung kommt, auch der Kraftstoff für alle verfügbar ist? Könnte man da schon abschätzen, wann das soweit wäre?
Also die Freigabe erwarten wir tatsächlich für den April, dass ab April der Kraftstoff öffentlich verkäuflich sein wird und damit aus dieser Grauzone rausgenommen wird, in der aktuell das HVO-Geschehen irgendwo stattfindet. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch sagt, welche Kundensegmente möchte man mit dem Kraftstoff ansprechen. Wir möchten mit dem Kraftstoff der Logistikbranche und Schwerlastanwendungen helfen, zu defossilisieren. Und ich spreche insbewusst von defossilisieren, um zu sagen, wir schaffen hier, reduzieren Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern. Und das am besten dort, wo es schwierig ist, mit anderen Lösungen eine entsprechende Defossilisierung herbeizuführen. Sie werden Probleme haben, auch in naher Zukunft die Schwerlastanwendungen auf Elektrifizierung umzustellen. Zum einen aufgrund der Verfügbarkeit der Elektrizität, zum anderen aber auch aufgrund der Flexibilität und der Investitionslast, die dahinter steht. Und hier möchten wir ganz klar die Segmente ansprechen, die im Schwerlastbereich befindlich sind, auf der Straße, auf der Schiene, vielleicht auch später im Agrikulturbereich. Hier ist es ganz wichtig zu sagen, Neste befürwortet hier wirklich alle Lösungen, um Emissionen zu sparen, weil wir letztendlich darauf schauen, wie wir den Klimaschutz vorantreiben können. Im Bereich der PKWs gibt es mit Sicherheit sehr, sehr gute Ansätze mit der Elektrifizierung, die wir aktuell haben. Und deswegen sagen wir, wenn der Kraftstoff freigegeben ist, konzentrieren wir uns ganz klar auf die industriellen Anwendungen. Der weitere Hintergrund, der dafür auch noch spricht, ist, dass natürlich die Logistiker ihren Kunden die Scope-3-Emissionen reduzieren möchten und damit ein Angebot für defossilisierten Transport benötigen. Und das ist genau der Bereich, wo wir schlagkräftig unterstützen können.
Man spürt, dass der Markt für erneuerbare Kraftstoffe wächst. Es gibt einige andere Produkte, wie beispielsweise Bio-LNG, für die auch größere Marktkapazitäten erwartet werden. Welche Vorteile hat denn HVO 100 im Vergleich zu anderen erneuerbaren Kraftstoffen?
Das ist eine spannende Frage und da muss ich ehrlich sagen, ich möchte da gar nicht die ein oder andere Lösung bevorzugen, weil wir brauchen tatsächlich alle Lösungen. Wenn wir Bio-LNG haben und können das sinnvoll einsetzen, dann sollten wir das auf jeden Fall tun. Ich sehe das gar nicht so sehr, oder Neste, wir sehen das nicht so sehr als die ein oder andere Lösung, sondern wir sehen das eigentlich als gemeinsame Aufgabe gegen den Klimawandel. Und dafür brauchen wir die Elektrifizierung, wir brauchen biogene Kraftstoffe. Wir sehen, dass biogene Kraftstoffe bis 2040 in etwa die Möglichkeit haben werden, einen Großteil, also ca. 40% der Rohölbedarfe im weltweiten Transport reduzieren zu können. Und dazu zählt Bio-LNG, HVO, auch sonstige biogene Kraftstoffe. Also hier stellt sich gar nicht so die Frage, entweder oder, sondern wir sagen, wir brauchen alle Möglichkeiten und sollten sie da einsetzen, wo sie am besten in die jeweiligen Anwendungsfall passen. Dazu kommt, dass also wir sehen, dass wir mengenmäßig den Kraftstoff massiv aufbauen. Also Neste skaliert gerade aktuell die Produktionskapazität von 3,3 Millionen Tonnen auf 6,8 Millionen Tonnen bis 2026. Und damit bauen wir die Kapazitäten auf und sind als verlässlicher Partner hier, stehen wir zur Verfügung.
Wie teuer ist HVO 100 im Vergleich zu fossilem Diesel und wie stabil ist der Preis?
Der Preis, muss ich sagen, von HVO unterliegt vielen Faktoren, die wir nicht wirklich beeinflussen können. Das hängt von der Regulatorik in dem jeweiligen Markt ab. Ich spreche hier zum Beispiel die Energiesteuer an. Und es gibt zum Beispiel Vorstöße vom DSLV, dem großen Verband für Transport und Logistik, die dafür sprechen, dass wenn mit biogenen Kraftstoffen gefahren wird, dass die Energiesteuer rückerstattet wird. Das sind über 40 Cent im deutschen Markt, die wir da reduzieren könnten. Damit könnten wir den Kraftstoff auf jeden Fall wettbewerbsfähig zum fossilen Kraftstoff anbieten. Man muss aber eigentlich auch die Frage stellen, was bekommt man im Falle von HVO 100? Das heißt, wenn man das Kosten- und Nutzenverhältnis anschaut und sagt, was kostet HVO 100 mehr und was bekomme ich dafür mehr, dann muss man sagen, kann man hier einfach deutlich kosteneffizienter defossilisieren als mit allen anderen Lösungen, die momentan im Schwerlastbereich verfügbar sind, einfach aufgrund der Abwesenheit von Investitionen in Infrastruktur. Wir sehen im Marktpreis, dass sich der Kraftstoff, um Ihre Frage konkret zu beantworten, irgendwo zwischen 15 und 30 Cent Mehrpreis pro Liter Diesel in etwa bewegt. Das schwankt aber und das hat Abhängigkeiten, die schwer von der Regulatorik im Markt getrieben sind. Da zählt ein Biokraftstoffquotenmandat dazu, da zählt die Energiebesteuerung dazu. Ich kann Ihnen Beispiele geben aus der Westküste in Amerika, wo der Kraftstoff fast preisgleich mit fossilen Kraftstoff angeboten wird, weil die Regulatorik so ausnivelliert ist, dass das möglich ist.
In dem Fall wäre ja vor allem dann auch die Politik gefragt und wenn dann der Preis etwa auf dem Preis eines Diesels wäre, dann würde schon alles wieder komplett anders ausschauen, ne?
Absolut. Das ist also, es geht also hier tatsächlich darum, um Anreize zu schaffen, um die biogenen Kraftstoffe zu fördern. Und da auch wieder da spreche ich von allen Lösungen. Es geht hier nicht nur um HVO, sondern auch um ein nachhaltiges Bio-LNG, sondern einfach um nachhaltige Lösungen zu fördern und zu fordern, damit die ihren Weg auf die Straße finden. Das ist die Regulatorik, das ist das, was wir benötigen, um die Abhängigkeit im Transportsektor von den fossilen Energieträgern zu reduzieren. Absolut.
Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, in einigen europäischen Ländern ist HVO 100 schon auf dem Markt. Die uneingeschränkte Zulassung in Deutschland, dem europaweit größten Straßentransportmarkt, steht erst noch bevor. Wird denn dann zum Marktstart genügend HVO 100 zur Verfügung stehen?
Ja, also für das, was wir uns, für diese Kundensegmente, wo wir uns für vorbereiten, steht genug Kraftstoff zur Verfügung. Wir sehen, dass wir hier einen erheblichen, wir können nicht den gesamten Dieselbedarf substituieren. Das wäre die falsche Erwartungshaltung, die wir hier generieren. Aber das ist genau der Grund, warum wir uns auf Kundensegmente konzentrieren, die einen schwer defossilisierbaren Kraftstoffbedarf haben, die abhängig davon sind, dass das kosteneffizient und schnell defossilisiert werden kann. Und deswegen schauen wir genau in diese Segmente rein, in die Industriesegmente. Und dafür steht Kraftstoff zur Verfügung. Wir haben Projekte laufen, wo wir unsere Kraftstoffkapazität verdoppeln. Wir investieren gerade in unsere Raffinerie in Rotterdam und verdoppeln auch da die Produktionskapazitäten, um bis auf 6,8 Millionen Produktionskapazität in 2026 zu kommen. Aber wir sehen natürlich auch, dass insgesamt die Produktion von HVO weltweit wachsen wird, was ein guter Schritt ist. Das begrüßen wir auch sehr. Und wir glauben, dass biogene Kraftstoffe hier einen erheblichen Anteil zur Defossilisierung beitragen können. Und dafür brauchen wir wirklich jede einzelne Lösung, um zu sagen, wie kriegen wir die Abhängigkeiten von den fossilen Energieträgern reduziert.
Gibt es denn überhaupt genügend Rohstoffe, um eine langfristige Versorgung mit HVO 100 sicherzustellen?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage und die kriegen wir ganz oft gestellt. Das Paradigma, dass es gibt nicht genug Rohstoff, es gibt nicht genug Produktionskapazität. Ich sprach eben davon, dass wir bis 2026 bei 6,8 Millionen Tonnen Produktionskapazität sind. Und hier sprechen wir nur von den Abfall- und Reststoffen, die wir bis jetzt aktuell verwenden. Wir sehen, dass wir aus diesem Bereich Abfall- und Reststoffe, wo wir nach Triglyceriden jagen, die wir im Prinzip dann in das richtige Dieselmolekül bauen können, da schätzen wir, dass wir bis 2030 ca. 40 Millionen Tonnen verfügbaren Rohstoff weltweit haben werden. Das heißt, ich setze nochmal in Relation 6,8 Millionen Tonnen Neste, 40 Millionen weltweit. Das heißt, da sehen Sie, es gibt auf jeden Fall genug Rohstoff, um diese Produktion sicherzustellen und auch darüber hinaus weit auszubauen. Und was ich dazu auch noch sagen musste, ist, dass 25% der Mitarbeiter bei Neste sich um das ganze Thema Rohstoffpool, Ausweitung und auch Vertiefen des Rohstoffpools kümmern. Einfach um zu sagen, wie kriegen wir künftig mehr Zugang zu mehr Rohstoff in der Masse, aber wie können wir auch Abhängigkeiten reduzieren, was natürlich auch wieder Flexibilität hinsichtlich der Preisgestaltung geben wird. Wir sehen, dass sich das Potenzial massiv skalieren lässt. Wir schauen momentan zum Beispiel in den Bereich Algen als Anbaubiomasse rein. Wir schauen in das Thema Novel Vegetable Oils rein. Das sind sogenannte Zwischenfrüchte, wo ohne eine weitere Erhöhung der Landnutzungsfläche auch Biomasse generiert werden kann, die dann wieder ein Rohstoff für den Kraftstoff sein kann. Und sehen, dass wir hier bis 2035 in etwa 20% über diese Novel Vegetable Oils auch von unserem Rohstoffpool decken können. Also Rohstoff gibt es definitiv genug und wir investieren massiv darin, da neue Quellen und neue Opportunitäten aufzutun.
Und jetzt gibt es ja heute schon viele Kunden, die ihren Kraftstoff nutzen. Welche sind denn das?
Ich nenne Ihnen ein paar als Beispiel, wo ich auch wirklich selbst einen sehr, sehr starken Bezug dazu habe. Zum einen ist da die DB Cargo zu nennen, die ihre Güterloks und alten Rangierloks mit HVO 100 betreibt. Von uns, die waren da wirklich Vorreiter und haben Tests gefahren und haben auch gezeigt, dass teilweise 20 Jahre alte Lokomotiven über das Austauschen des Kraftstoffs schlagartig über 90% CO2-neutral werden können. Die Motoren leiser laufen, weil der Kraftstoff sauberer und weicher verbrennt. Wir haben einfach hier auch eine technische Überlegenheit des Kraftstoffs. Ja? Biogene Kraftstoffe sind aus der Vergangenheit mit ein bisschen niederer Performance verbunden. Und da muss man sagen, ist das bei dem HVO 100 von uns gar nicht der Fall. Der wird zum Beispiel verwendet in Skigebieten bei Skiraupen, die unter arktischen Bedingungen unterwegs sind, weil ja bis minus 22 Grad Kälte stabil ist ganzjährig. Der verbrennt viel, viel sauberer, die Maschinen laufen damit ruhiger. Zum Beispiel auch beim Flughafen Hamburg und Köln-Bonn, die ganze Vorfeldflotte mit unserem Kraftstoff betreiben. Und dann auch die Firma Liebherr, die zum Beispiel zur Erstauslieferung Krane und Bagger mit dem Kraftstoff befüllt, die teilweise Monate zu dem Kunden unterwegs sind, weil der Kraftstoff sich einfach auch lange lagern lässt, weil wir keinen Sauerstoff in dem Kraftstoff haben und damit keine Dieselpest oder Ähnliches stattfinden kann. Und dann gibt es noch ein Projekt, also zwei Projekte, wo ich auch besonders glücklich bin, dass das stattgefunden hat. Zum einen haben wir ein Projekt mit Porsche gemacht und dem KIT, dem Karlsruher Institut für Technology, wo insgesamt über 800.000 Kilometer Laufleistung unter Real-Life-Driving-Conditions gesammelt worden sind, wo festgestellt worden ist, es gab keinerlei Mehrverbrauch. Ganz im Gegenteil, es gab sogar einen etwas geringeren Verbrauch von ca. 3% mit dem HVO 100 und auch einen etwas niedrigeren Verbrauch von AdBlue, was festgestellt worden ist. Und die Firma Duvenbeck zum Beispiel, auch ein großer Logistiker, hat auch die ersten Erfahrungen damit gesammelt, um ihren Kunden auch verlässlich defossilisierte Transportleistung anbieten zu können. Es gibt viel, viel mehr. Das sind einfach ein paar Beispiele aus dem deutschen Markt, die ich jetzt mal genannt habe. Das zeigt einfach, der Kraftstoff funktioniert, der funktioniert mit der bestehenden Flotte. Und wir freuen uns auf die Marktöffnung. Also ich bin, wie gesagt, ein absoluter Überzeugungstäter. Wir benötigen hier die Freigabe.
Sie sehen, HVO 100 ist bereits heute bei einigen Unternehmen schon im Einsatz. Und auf einen dieser Use Cases wollen wir in unserer Podcast-Serie etwas genauer eingehen. DB Cargo nutzt bereits heute HVO, um CO2-Emissionen im Schienengüterverkehr einzusparen. Und in einer weiteren Podcast-Episode werden wir uns das Zulassungsverfahren ein wenig genauer ansehen. Das heißt, wann können wir überhaupt damit rechnen, dass wir HVO an unseren Tankstellen finden? Alles dazu hören Sie in den nächsten Folgen von Alles Wissen HVO 100. Das war's für heute. Bis dahin, machen Sie's gut.